Ich habe letztens mit Klaus telefoniert und er hat mich gebeten, noch bevor ich zur Predigt komme, einige Dinge weiterzusagen, die ich in der letzten Zeit mitbekommen habe. Vor ungefähr 4 Wochen hat ein Mann Gottes ein prophetisches Wort bekommen, was Deutschland betrifft. Ich weiß nicht, wer von euch den Georg Karl kennt, von Glory House. Und er sagte, dass die nächsten 12 Wochen, und das ist praktisch bis Yom Kippur, dass die 12 Wochen eine ganz wichtige Zeit sein werden. Weil es kommen sehr, sehr stürmische Zeiten auf Deutschland zu. Eine Zeit der Umwälzung, nichts wird mehr so bleiben, wie es war. Er sagt, das, was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang. Es kommt noch viel, viel stärker. Und jetzt ist die Zeit, wo wir uns als Christen positionieren müssen. Wo wir fest und tief gegründet sein müssen. In der Gnade und in der Liebe Gottes. Wo wir ein Fundament im Wort Gottes bekommen müssen. Weil es wird heftig werden. Gott wird noch ein Werk hier in Deutschland tun. Und in Europa. Aber es wird vielleicht ganz anders werden, als wir uns das vorgestellt haben. Es wird vielleicht durch Druck und durch schwierige Zeiten kommen, dass die Herzen weich gemacht werden. Wir müssen herauskommen aus der Grauzone, darf ich das mal so sagen? Aus dem unverbindlichen Leben. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Ich weiß nicht, wie euer Standard ist. Aber es wird in der Zukunft nicht mehr ausreichend sein, einmal in der Woche 2 Stunden im Gottesdienst zu sein. Unser Alltag wird ganz entscheidend sein. Wurde vorhin ja auch schon gesungen und gesagt. Aber es wird sich in den nächsten Wochen, Monaten herausstellen, wo unser Herz wirklich ist. Und wo unser Herz wirklich ist, werden wir merken, wenn Druck auf unser Leben kommt. Druck bringt das hervor, was in uns ist. Das ist überall, nicht? Wenn du eine Zitrone presst, dann wird Zitronensaft rauskommen. Wenn du Oliven presst, wird Olivenöl dabei rauskommen. Was wird bei uns herauskommen, wenn wir gepresst werden, wenn wir unter Druck geraten? Ärger, Zorn, Gott, Unverständnis, 1000 Fragezeichen. Oder werden wir nahe bei Gott leben und bleiben? Wenn die Zeiten dunkel werden, dann ist es umso wichtiger, dass unser Licht scheint. Dort, wo die Sonne scheint, da braucht man kein Licht, da ist es sowieso schon hell. Aber wenn es dunkel wird, dann kommt es drauf an. In Jesaja steht, Finsternis bedeckt das Erdreich und das Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erstrahlt über dir. Und ich wünsche mir so sehr, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern dass das eine Realität wird in unserem Leben. So viel vorneweg. Es hat nicht nur ein Mann gesagt, und Herr Georg Karl ist ein Mann, den ich ernst nehme. Er sagt, normalerweise macht er keine prophetischen Ansagen mit Zeitangaben. Er sagt, aber dieses Mal war er so stark von Gott beeindruckt. Und er sagt, Gott, gib mir ein Zeichen, bevor ich das weitergebe. Und in dem Moment er kommt aus der Nähe von Stuttgart, gab es ein Erdbeben. Und das hat er als Zeichen genommen, dass da was dran ist. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt viele Stimmen, die im Moment das Gleiche reden. Und wenn du im Herzen spürst, dass das richtig ist, dann möchte ich dir sagen, mach den nächsten Schritt. Einen Schritt weiter auf dem Weg mit Gott. Ein Schritt heraus aus der Grauzone. in sein Licht hinein. Ja, das wollte ich auch so vorneweg mitteilen. Ich möchte heute Morgen etwas aus dem Alten Testament weitergeben. Und zwar über die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung. Es gibt mehrere Namen dafür. Und das, was damals im Alten Testament gebaut worden ist, das war nicht die Idee von Mose, sondern Gott hat ihm auf dem Berg gesagt, mach alles genauso, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Und das ist ein Bild für himmlische Wirklichkeiten, für himmlische Realitäten. Und wenn wir sehen, was, das wurde ja gleich gezeigt, das erste Bild, dieser ganze Bereich der Stiftshütte war nicht sehr groß. Es war ungefähr 700 Quadratmeter groß. Man kann sich so ungefähr stellen, stimmt nicht ganz, aber ungefähr die Hälfte eines Fußballfeldes. Und das war Gottes Areal in der Wüste. Gottes Bereich in der Wüste. Und wir tun gut daran, wenn wir wissen, wo wir hingehören. Der ganze Bereich war umzäunt mit einem Zaun, der ungefähr 2,50 Meter hoch war. Und es gab nur eine Tür. Und diese Tür war nach Osten hingerichtet. Es hatte eine tiefe Bedeutung. Als die Menschen aus dem Garten Eden vertrieben worden sind, sind sie nach Osten gegangen. Was macht Gott? Gott setzt die Tür nach Osten hin und sagt, jeder, der kommen möchte, ist willkommen. Jesus ist die Tür. Eigentlich war es ja mehr so keine Tür im klassischen Sinn, das war so eine Art Vorhang. Ein wunderschöner Vorhang, farbiger Vorhang, gewebter Vorhang. Und das redet von der Herrlichkeit der Evangelien. Und die Tür war sehr groß, ungefähr 10 Meter breit. Gott macht es wirklich nicht schwer. Sagt, jeder, der will, der kann kommen, der darf kommen. Heraus aus der Wüste, hinein, dort, wo er leben sollte. Halleluja. Ich bin so dankbar, dass wir in einem abgegrenzten Bezirk leben dürfen. Gottes Schutzraum, ist das gut? Bist du froh, dass du in Gottes Schutzraum leben darfst? In der Wüste gibt es nicht viel Abwechslung. In der Wüste, da ist es manchmal ganz schön gefährlich. Aber Gott hat einen Weg geebnet zu sich hin. Das Erste, wenn man hineingeht in diesen ersten Bereich der Stiftshütte, ist der Vorhof. Und der Vorhof, im Vorhof steht der große Brandopferaltar. An dem konnte man nicht vorbeikommen. Das war ziemlich groß und in diesem Bereich des Vorhofes war es auch nicht sehr gemütlich. Da wurden die Tiere geschlachtet, da wurden die Opfer gebracht, da wurden auch die Tiere auf dem Brandopferaltar verbrannt. In diesem Bereich roch es nicht gut. Da roch es nach Blut, da roch es nach verbranntem Fleisch. Und das redet von der Heiligkeit Gottes. Die Bibel sagt uns ja, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist so der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Der Brandopferaltar redet von der Heiligkeit Gottes und von der Notwendigkeit der Vergebung. Kein Mensch kann durch persönliche Qualitäten vor Gott bestehen. Wir sind alle Sünder, sagt die Bibel. Und wir brauchen alle das stellvertretende Opfer Jesu. Egal wie gut wir uns vorkommen, egal wie moralisch hochstehend wir leben, wir brauchen das Opfer Jesu am Kreuz. Halleluja. Das ist ein ganz deutliches Bild auf das Opfer Jesu. Und an diesem Brandopferaltar gab es 4 Hörner. Und Hörner reden in der Bibel immer von Autorität. Und diese Hörner waren auch bestrichen mit Blut. Und das verkündet, dass das Opfer Jesu am Kreuz völlig ausreichend ist, dass es Autorität hat zur Vergebung, zur völligen Erlösung, das verkündet uns, dass Friede mit Gott möglich ist. Durch den einen, er hat der von Sünde nichts wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott bestehen kann. Ist das nicht großartig? Lass uns einen kurzen Moment stehen bleiben und sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du das Lamm Gottes geworden bist, das die Sünden der Welt hinweggetragen hat. Wohin? Zu diesem schrecklichen Ort, wo er verflucht worden ist, wo er zur Sünde geworden ist, wo er alle Schönheit abgelegt hat, wo der ganze Zorn Gottes auf ihn gekommen ist. Wir, die wir lange dabei sind, vergessen das manchmal, was es ihn gekostet hat. Das war kein Spaziergang. Er selber, der in Ewigkeit beim Vater im Himmel war, der Sünde nicht kannte, hat sich dermaßen erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Den elendesten Tod, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Römer durften ja nicht mal gekreuzigt werden. Die konnten auf andere Art hingerichtet werden, aber gekreuzigt werden durften sie nicht. Das war das Allerletzte. Bist du dankbar, dass Jesus deinen Platz eingenommen hat? Dass er das getragen hat, was du verdient hättest? Das ist Gnade, dass wir nicht bekommen müssen, was wir verdienen, sondern dass wir Geschenkte Gottes sind. Das ist die eine Wirklichkeit des Brandopferaltars. Und niemand kommt weiter zu Gott, es sei denn, er hat das erkannt. Und manchmal sind wir zu schnell. Wir sagen, ja, wir leben im Allerheiligsten. Nein, so schnell geht das nicht. Wir müssen erstmal zum Kreuz. Wir müssen erstmal neu sehen, was da geschehen ist. Und dann die zweite Wirklichkeit. Weil Jesus das getan hat. Darum sagt Paulus in Römer 12, liebe Brüder, liebe Geschwister, nun macht dasselbe. Gebt auch eure Leiber Gott als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Jesus, weil du das getan hast, will ich als Antwort dir mein Leben zur Verfügung stellen. Ihr kennt die Geschichte von Zinzendorf, wie er einmal in einer Düsseldorfer Galerie war und ein Bild gesehen hat, wo Jesus am Kreuz hing und darunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist der erste Schritt. Und wer den nicht gemacht hat, für den ist alles andere nur Träumerei. Niemand kommt ins Heiligtum, der nicht beim Brandopferaltar gewesen ist. Der nächste Schritt, das seht ihr, das ist das große Waschbecken. Und interessanterweise ist das Waschbecken gemacht worden aus den Metallspiegeln der Frauen. Steht extra erwähnt. Ist interessant, nicht? Halleluja. Solange wir Narzissten sind und unsere eigene Schönheit bewundern wollen, kommen wir mit Gott nicht sehr viel weiter. Das Waschbecken spricht von der Unveränderlichkeit des Wortes Gottes. Das ist der ewige Spiegel. Wenn du dich selbst bespiegelst, magst du vielleicht ganz gut davon kommen. Aber wenn du in Gottes Wort schaust, in den ewigen Maßstab, dann sehen die Dinge manchmal schon anders aus, nicht, oder? Eine ewige Satzung des Herrn, heißt es, ist es, dass kein Priester, ohne sich die Hände und die Füße gewaschen zu haben, ins Heiligtum kommen durfte. Eine ewige Satzung. Petrus wollte sich ja von Jesus nicht waschen lassen, nicht? Er kennt die Geschichte, nicht? Und dann, als Jesus sagt, ja, dann kannst du aber keinen Anteil mit mir haben. Dann sagt Petrus, ja, dann wasch mich ganz. Sein Herz war in Ordnung. Aber Jesus sagt, wer gebadet hat, braucht nicht gewaschen werden. Nur die Hände und die Füße. Warum? Weil wir gehen durch diese Welt. Und unsere Hände, unsere Gedanken, unsere Füße werden beschmutzt. Es bleibt etwas hängen, ob wir es wollen oder nicht, nicht? Und Gott sagt, das Waschbecken ist dran. Wasch deine Hände, wasch deine Füße, lass dich reinigen. Und die Priester mussten ja auch gekleidet sein in diesem priesterlichen Gewand, nicht? Die Bibel sagt in der Offenbarung, das ist die heilige Leinwand, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ohne Heiligung kommen wir nicht viel weiter, oder? Ich weiß, Heiligung ist für manche ein Wort, was man nicht so gerne mag, aber Heiligung heißt Jesusähnlichkeit. Das hört sich schon besser an, oder? Halleluja. Das kommt nicht automatisch. Viele Christen gehen nicht weiter. Die bleiben im Vorhof, sagen, danke Jesus für das Kreuz, danke, ist alles wunderbar, aber das reicht. Im Vorhof haben wir noch das Licht der Sonne. Da können wir noch mit unseren fünf Sinnen agieren. Wenn wir durch den zweiten Vorhang gehen, da wird das völlig anders. Da ist das eigentliche Zelt der Begegnung. Ich finde diesen Begriff so wunderbar. Das Zelt der Begegnung. Im Anschauen seines Bildes werden wir verändert in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Bist du schon durch die zweite Tür gegangen? Lebst du da? Von Josua heißt es, er war beständig im Zelt der Begegnung. Das war seine Qualifikation, der Nachfolger von Mose zu werden. Halleluja. Was ist da im Zelt der Begegnung? Einmal ist es da völlig dunkel. Es ist nur noch ein Licht da. Und das ist das Licht von dem Leuchter. Der siebenarmige Leuchter. Ich war erstaunt, als ich das nochmal gelesen habe. Der siebenarmige Leuchter, der hatte keine Maße. Alles andere hatte Maße. Der siebenarmige Leuchter hatte keine Maße. Der siebenarmige Leuchter war aus 50 Kilo reinem Gold getrieben. Der war nicht gegossen. Der war getrieben. Das war eine Art Bildhauerarbeit. Und das erinnert mich auch an das, was Jesus getan hat. Er hat das Schwerste für uns getan, damit wir im Glanz seines Lichtes leben können. Licht von ihm. Im Alten Testament heißt es schon, in seinem Licht sehen wir das Licht. Hast du schon erleuchtete Augen des Herzens? Paulus betet so stark im Epheserbrief um erleuchtete Augen des Herzens, dass wir im Geist sehen. Man kann die Bibel nur mit dem Verstand lesen und es bewirkt fast nichts. Ist das auch schon mal so gegangen, dass du Bibel gelesen hast und hattest den Eindruck, könntest genauso gut Telefonbuch lesen? Ist einfach nichts drüber gekommen, einfach nichts durchgedrungen. Wir müssen die Bibel im Licht des Heiligen Geistes lesen. Dann geschehen Dinge. Und der einfältigste, einfachste Christ kann größere Offenbarung des Wortes Gottes haben wie der beste Theologieprofessor. Es kommt nämlich nicht auf unseren Verstand an, sondern es kommt darauf an, dass wir mit dem Herzen sehen und dass wir mit dem Herzen erkennen. Halleluja. Und da, wenn wir Offenbarungserkenntnis bekommen, dann wird Jesus uns wirklich groß. Und dann sehen wir die Dinge aus einer anderen Perspektive. Aus seiner Perspektive. Es macht doch einen riesen Unterschied, ob man aus einer Frosch-Perspektive schaut, dann ist jeder Hügel zu groß, nicht? Gewaltig. Oder ob man aus der Perspektive des Himmels schaut. Gott möchte, dass wir aus der Perspektive des Himmels schauen. Dass wir von ihm her schauen. Aber das funktioniert nicht im Vorhof. Das funktioniert nur im Heiligtum. Wenn wir von seinem Licht erleuchtet sind. Die sieben Arme des Leuchters sind ein klares Bild auf den Heiligen Geist. Auf die siebenfältige Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und nebenbei, da sieht man ja auch diese Mandelknospen und so weiter. Es ist nicht die Frucht unserer Disziplin, es ist die Frucht des Geistes. Aber dazu müssen wir an dem richtigen Ort sein, damit da was hervorgebracht werden kann. Lebst du schon im Heiligtum oder kommst du nur ab und zu Besuch? Das ist die Frage. Es macht einen riesen Unterschied, wo dein Herz zu Hause ist. Und das hat nichts damit zu tun, was wir proklamieren, sondern es hat etwas mit einer inneren Realität zu tun. Manchmal singen wir die großartigsten Lieder, aber ich frage mich, hat das wirklich mit Herzensrealität zu tun? Oder singen wir nur irgendwelche Texte ab? Licht von oben bekommst du da. Übrigens, die Stiftshütte war ungefähr 5 Meter hoch. Der Eingang war ein bisschen schmaler als zum Vorhof. Und von außen gesehen sah die nach nichts aus. Die äußerste Schicht der Felle war dachsgrau. Und wenn so jemand von Ferne guckte und sah dann diese Hütte, sagte, was ist das denn? Das sieht ja erbärmlich aus. Äußerlich sehen Dinge manchmal erbärmlich aus. Äußerlich weiß man oft, ja, was ist denn das mit dem Christsein, Christentum? Von außen sieht man die Herrlichkeit nicht. Man muss hineingehen. Erst dann sieht man die Schönheit. Wir brauchen in der Zeit, in die wir hineingehen, brauchen wir Wissen von Gott. Wir hatten letztens einen Bruder aus Südkorea bei uns, der oft auch in Pakistan und Nepal und in diesen Ländern unterwegs war. Und er sagt, wenn ich nicht die Stimme des Heiligen Geistes gehört hätte, wäre ich manches Mal umgekommen. Und wir gehen in Zeiten hinein, wo wir die Stimme des Heiligen Geistes kennen müssen. Und wo wir auch Durchblick haben müssen, mit welchen Leuten wir zusammenkommen. Gott kann das geben und er will es geben. Aber dieses übernatürliche Licht bekommst du nicht im Vorhof. Das bekommst du nur im Heiligtum. Im Heiligtum gibt es noch etwas, noch einen weiteren Gegenstand. Und das ist der Schaubrottisch. Der war ziemlich niedrig. Ungefähr 75 Zentimeter hoch, da war so ein kleiner Kranz drumherum und da waren 12 Brote, jeweils zu 6 aufgeschichtet. Und diese Brote, die waren was Besonderes. Das nannte man das Königsbrot oder das Brot der Gegenwart. Und dieser Schaubrottisch spricht von dem Tisch, an den Jesus uns einlädt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes zu ihm kommt. Wir leben nicht nur vom geschriebenen Wort, sondern wir leben von dem Wort, was der Heilige Geist in unser Herz hineinpflanzt und spricht. Wir brauchen diese Erkenntnis offenbar. Was Gott in dein Herz spricht, das hält. Was Gott in dein Herz spricht, das gibt dir Beständigkeit und Festigkeit. So mal nebenbei gefragt, wann hast du das letzte Mal die Stimme Gottes gehört? Das ist dein Privileg. Aber ich weiß, wie das manchmal bei mir ist. Das Gebet manchmal nur ein Monolog ist. Kennst du das auch? Gott kriegt eigentlich keinen Fuß in die Tür, nicht? Wir reden und reden und reden und er kommt gar nicht dazu, etwas zu uns zu sagen. Sei doch mal still, lass ihn doch mal zu Wort kommen. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, wo Stille nicht sehr gefragt ist. Viele Menschen können eine halbe Stunde Stille nicht aushalten. Es ist einfach zu viel, sie müssen dauernd von irgendwas Bescheid bedröhnt werden oder irgendetwas. Stille ist bedrohlich für die meisten Menschen. Aber wir leben von dem, was Gott uns sagt. Der König lädt ein an seinen Tisch. Er ruft dich an den Tisch der Gnade. Und du darfst essen, das ist das Brot der Priester. Wir sind ja Priester, nicht? Nach dem Neuen Testament. Könige und Priester. Aber ein afrikanischer Bruder sagte mal, du kannst ein Pferd zum Fluss führen, aber du kannst es nicht zwingen zu trinken. Und so geht es Gott auch. Er lädt ein, aber wir müssen selber entscheiden. Wie weit gehen wir? Wie weit willst du mit ihm gehen? Wovon ernährst du dich? Ist er das, wovon du dich ernährst? Dann wird das eine Auswirkung haben. Dann wirst du stark sein. Dann wirst du auch manchmal gegen den Wind stehen können. Dann werden die Stürme dich nicht wegwehen. Wie können die Geschwister in der Verfolgung stehen? Ja, sie sind gezwungen, sich von Jesus zu ernähren, sonst kommen sie nicht durch. All das Äußere fällt weg. Und jetzt erst kommt der Lobopferaltar. Wisst ihr, wir gehen in sein Tor, das erste Tor, mit Danksagung und Lobpreis. Aber das ist noch nicht Anbetung. Anbetung geschieht erst, wenn wir im Heiligtum gewesen sind und wenn wir Jesus angeschaut haben. Dann geschieht etwas mit unserem Geist. Dann steigt etwas von innen auf. Das ist der Ort, wo tiefe Anbetung und tiefe Fürbitte geboren wird. Am Lobopferaltar. Da wird der Weihrauch gebracht, der Gott erfreut. Ist doch interessant. Alle konnten die Wolken und die Feuersäule sehen in der Wüste. Und wenn der Rauch aufsteigt, dann kommt die Gegenwart Gottes in einer stärkeren Weise. Wir reden manchmal, oder so bestimmte Lieder, ich komme in das Allerheiligste, ist ein wunderschönes Lied. Aber wenn du im Allerheiligsten gewesen bist, dann wird das bei dir etwas hinterlassen. Man geht nicht einfach so ins Allerheiligste. Da ist wieder ein Vorhang. Und im Alten Testament durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr unter großen Vorsichtsmaßnahmen ins Allerheiligste gehen. Und in manchen Kommentaren steht geschrieben, dass die Priester dem Hohenpriester ein Seil um den Bauch gebunden haben. Denn falls er irgendwas falsch gemacht haben sollte, dann würde er sterben und irgendwie musste ihn dann hier herausbekommen. Das war schon eine heilige Angelegenheit, da hineinzugehen. Aber dort ist das, was, wo die Tschekina-Herrlichkeit Gottes ist, der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Und das hat etwas mit Schwere zu tun. Ein hebräisches Wort für Herrlichkeit ist das Wort Kabod. Und Kabod hat etwas mit Gewichtigkeit und mit Schwere zu tun. Im Vorhof plätschert man dahin. Im Heiligtum, da wird es schon leiser. Und im Allerheiligsten, da hat man nicht mehr viel zu sagen. Da ist nur noch Gott. Habakuk schreibt es einmal, der Herr ist in seinem Heiligtum. Alle Welt schweige vor ihm. Ich glaube, wenn wir wirklich im Allerheiligsten angekommen sind, da haben wir nicht mehr viele Worte. Da sind wir nur noch beeindruckt von dem, wer er wirklich ist. Im Heiligtum gab es nur einen einzigen Gegenstand. Das war die Bundeslade. In der Bundeslade waren die 10 Gesetzestafeln, da waren die Gesetzestafeln, da war der Krug mit Manna und da war der blühende Stab von Aaron. Und darüber war der sogenannte Sühnedeckel. Das waren die Cherubim, die das überschattete. Und da war das Blut, das gesprengt worden ist, auf diesen Sühnealtar. Halleluja. Halleluja. Ist es nicht großartig, dass das Gesetz für uns keine große Rolle mehr spielt, dass wir frei gemacht worden sind, dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen? Und dort ist das Herz Gottes. Dort schlägt das Herz der Ewigkeit. Und Menschen, die da angekommen sind, die werden nie mehr so sein, wie sie gewesen sind. Aber ich fürchte, nicht allzu viele sind da wirklich gewesen und sind wirklich bis ins Tiefste verändert worden, obwohl der Weg frei ist. Die Bibel sagt das im Hebräerbrief. Wir haben Zugang. Halleluja. Warum? Weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Und als er gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. Das hat zwei Dinge klar gemacht. Zu der Zeit gab es ja schon keine Bundeslade mehr, nicht? Die war ja schon lange weg. Es hat einmal den religiösen Betrug deutlich gemacht. Zu der Zeit gab es keine Bundeslade mehr. Da war nichts mehr dahinter. Der Betrug der Religion wurde deutlich. Und das Zweite, was geschehen ist, Gott selber hat den Vorhang zerrissen. Und jeder, der will, kann kommen. Halleluja. Das ist großartig. Und wenn Mose in der Gegenwart Gottes war, und das heißt, dass Gott mit ihm sprach, wie ein Mann zu einem Freund gesprochen hat, sagt, zu den Propheten rede ich in Bildern, aber zu Mose rede ich wie zu einem Freund. Halleluja. Und Gott ist unser Vater. Und wir dürfen kommen und dürfen da verweilen. Und wenn Mose eine Zeit da verweilt hatte, dann ging etwas von ihm aus. Etwas färbte von der Gegenwart Gottes auf ihn ab. Und die Menschen konnten das sehen und erleben. Sein Angesicht strahlte. Und nachher war es einfach so, dass Mose eine Decke über seinen Kopf legte, damit die Menschen nicht merken, wenn das verblasste. Gott sucht Menschen, die im Allerheiligsten sein wollen. Das sind die Menschen, die Geschichte machen. Das sind die Menschen, die prägen. Das sind die Menschen wie Finney, wie Spurgeon. Das sind die Menschen, die die ganze Kirchengeschichte geprägt haben, zum Guten hin. Es gab Leute, wenn Finney nur an einem Ort vorbeireiste, da war die Salbung so stark auf seinem Leben, dass Menschen das mitbekommen haben. Als in der Azusa Street in Los Angeles damals die Kraft Gottes war damals so stark, dass wenn Leute nur daran vorbeigingen, dass sie sich bekehrt haben, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Weil Menschen aus der Gegenwart Gottes herausgekommen sind. Und sie hatten Einfluss und Ausstrahlung. Es gab eine Frau, die so Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Die war so stark. Das war die, wie hieß sie? Woodward Atta hieß die Frau. Wenn die gepredigt hat, dann merkte man noch im Umkreis von 100 Kilometern, dass sich etwas veränderte. Die Frau hatte ein schweres Schicksal. 7 von ihren 8 Kindern sind gestorben. Aber als Frau, damals als Predigerin war man in den USA nicht anerkannt. Damals schon gar nicht, man galt nichts. Aber die Frau war so stark in Gott, dass sie so eine unglaubliche Ausstrahlung hatte. Warum? Weil sie viel Zeit vor Gott verbracht hat. Die Bibel sagt, der Umgang mit Weisen macht weise. Der Umgang von dem Umgang mit Narren werden wir gewarnt, nicht? Weil das färbt auch ab. Und ich sage dir, wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, wird dein Umfeld das merken. Wir können nicht unverändert bleiben in der Gegenwart Gottes. Da geschieht immer etwas. Wir können auch die Gaben und die Früchte des Geistes nicht in Eigenregie hervorbringen. Aber wenn sein Heiliger Geist uns kontrolliert, dann fließt es. Dann müssen wir nichts machen. Dann leben wir aus dem Sein heraus. Halleluja. Was sagt Jesus? Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fließen. Wie ist es bei dir eigentlich? Tröpfelt es schon ein bisschen oder strömt es schon? Manchmal sind wir schon begeistert, wenn es ein bisschen tröpfelt, nicht? Aber Jesus spricht von Strömen. Wisst ihr, was eines unserer Probleme ist? Wir sind so selbstzufrieden geworden. Sind so selbstzufrieden geworden. Und der Herr fragt, wo möchtest du leben? Wir sind ja alle gläubig. Du kommst, wenn du im Vorhof lebst, du kommst in den Himmel, ohne Frage. Du hast Jesus angenommen und damit bist du qualifiziert für den Himmel. Aber wenn du nicht im Heiligtum lebst und nicht ins Allerheiligste tun, im Allerheiligsten zumindest ab und zu bist, dann wirst du nicht den Himmel auf die Erde bringen. Und das ist ein Unterschied, nicht? Gott sucht Menschen, die den Himmel auf die Erde bringen. Und es gab immer einige, die das gemacht haben. Die waren nicht besonders intelligent manchmal, manche waren auch intelligent. Aber es spielt gar keine Rolle, was für eine Ausbildung du hast. Spielt keine Rolle, von was für einer Herkunft du bist. Spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Es ist alles völlig gleichgültig. Das, was zählt, ist, wo du gewesen bist und wo du lebst. Gott fragt hier jeden Einzelnen heute Morgen, wo willst du leben? Im Vorhof? Dann wirst du viel mit deinem Verstand arbeiten, dann wirst du viel mit deinen 5 Sinnen arbeiten, dann wirst du viel auf dieser Ebene machen. Oder gehst du einen Schritt weiter ins Heiligtum. Und ins Heiligtum zu gehen heißt, abhängig zu werden vom Heiligen Geist. Und das schmeckt unserem Fleisch nicht. Versteht ihr? Wir haben nicht mehr die Regie. Dann darf er machen. Und er hat manchmal andere Pläne als wir. Darf Gott überhaupt noch mal ein bisschen was durcheinander bringen bei uns? Oder ist alles schon so fest, dass es nicht mehr verändert werden kann? Darf der Heilige Geist im Gottesdienst auch mal ein paar andere Sachen machen? Klang heute schon an, nicht? Oder? Muss alles so liturgisch korrekt ablaufen. Ja, das ist die Frage, darf Gott ein bisschen in deinem Leben verändern? Auch ein bisschen durcheinander bringen? Ich habe eins gemerkt, eins der größten Hindernisse für den Heiligen Geist ist, dass wir so unwillig sind, die Kontrolle aufzugeben. Und im Allerheiligsten, da ist nur noch Gott. Halleluja. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nicht allzu viel Zeit im Allerheiligsten verbracht. Wisst ihr, irgendwie, wir müssen geistlich real werden. Wir können so viel singen, wir können so viel postulieren und alles Mögliche machen. Aber was ist real? Ich sag dir, wenn du im Heiligtum lebst und im Allerheiligsten, dann werden andere Leute merken. Du wirst nicht unbedingt beliebter werden, kann ich dir nicht versprechen. Du wirst vielleicht für manche Leute ein Ärgernis. Kann schon sein, dass das passiert. Manche Freunde wirst du verlieren, aber du wirst Gott zum Freund haben. Halleluja. Ich glaube, das ist der bessere Deal, oder? Halleluja. Oh, Leute. Gott hat Sehnsucht. Er möchte dich ziehen und sagt, Leute, ich will euch begegnen. Wie ist es mit euch? The next step. Versteht ihr? Der nächste Schritt. Du kannst dein Leben so weiterleben wie gehabt. Aber willst du das wirklich? Es wird sehr langweilig sein. Es gibt nichts Langweiligeres und Frustrierenderes als Gottesdienste und Christsein, wo nichts passiert. Ehrlich. Kannst dir besser einen Tatort im Fernsehen angucken. Ich bin mal ganz offen. Aber Gott möchte uns von dieser Öde und dieser Langeweile befreien. Er möchte, dass was passiert in dir und dann auch durch dich. Merkt ihr, der Weg durch den Vorhof ins Allerheiligste hat heute auch noch Bedeutung, oder? Halleluja. Ich mache das in der letzten Zeit manchmal, dass ich mich in meinen Sessel setze und dass ich das innerlich so durchgehe. Ich komme nicht immer bis zum Allerheiligsten, aber bis zum Heiligtum. Da will ich immer hin. Halleluja. Und das geht auch nicht so. Manche Leute wollen die Gegenwart Gottes in 2 Sekunden. Ich sage dir, vergiss es. Vergiss es. Es funktioniert so nicht. Nimm dir ein bisschen Zeit. Ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Gott hatte zu jemandem gesprochen über Warten auf den Herrn. Gut. Und er hatte auch schon festgestellt, dass bei manchen Leuten der Heilige Geist dann mächtig wirkte nach 10 Minuten. Und sagt, heute probieren wir das mal aus. Und es hat 40 Minuten gedauert. 40 Minuten nichts. Nur Stille, keine Aktivität. Ich glaube, die meisten werden rausgerannt. Aber dann kam der Geist Gottes in einer Macht, wie man es sich nicht vorstellen kann. Warten auf Gott hat auch heute noch eine große Bedeutung. Wer nicht zuvor bei Gott gewesen ist und von Gott gehört hat, hat geistlich auch nicht wirklich was zu sagen. Und wenn du nicht vom Heiligen Geist getränkt worden bist, dann werden auch keine Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. erst muss der Schwamm gefüllt werden, nicht? Sich vollgesogen haben. Und dann fließt auch was heraus. Ja, was möchtest du, ein harmloser Christ sein, der gerade so in den Himmel kommt? Oder möchtest du ein bisschen mehr? Möchtest du, ich liebe diesen Vers in der Apostelgeschichte, jetzt sind auch die, die die ganze Welt verrückt machen, zu uns gekommen. Möchtest du so einer sein? Halleluja. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Jetzt fängt er gleich wieder an, von Jesus zu erzählen. Halleluja. Oh Gott. Gott kann Großes tun. Durch jeden, der sich ihm zur Verfügung stellt. Ich stelle nochmal die Fragen, dann schließe ich gleich. Und ich will mit jedem beten, der Gebet möchte. Ich will nicht mehr predigen. Es sei denn, dass Dinge passieren. Und ich erlebe das auch. Ich möchte beides. Ich möchte das Wort Gottes sagen und ich möchte das Reich Gottes demonstrieren. So war es am Anfang und so muss es heute auch sein. Ich kann dir sagen, wenn du Hände auflegst und jemand wird gesungen, dann hört er dir gerne zu, wenn du ihm was von Jesus erzählst. Und das muss neu kommen. Und es kommt, wenn wir Gottes Angesicht suchen. Es kommt, weil Gott will. Gott will viel mehr, als du willst. Nochmal die Frage, wo willst du leben? Im Vorhof? Dann brauchst du nichts ändern. Dann bleibt alles, wie es ist. Oder im Heiligtum? Es ist ein Lebensstil der Abhängigkeit, Jesus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ne? Ja, im Vorhof können wir noch allerhand tun. Aber im Heiligtum können wir nicht mehr viel machen. Da sind wir abhängig. Ich weiß nicht. Die erste Sünde war doch die Unabhängigkeit, erste Erklärung des Menschen. Ne? Gott, wir schaffen das auch ohne dich. Ne? Was ist das? Was ist denn die Gegenreaktion? Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ohne dich läuft nichts Reales. Aber glaubst du, dass er gibt? Ich habe letztens so einen Gedanken, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn gelesen oder woher kommt. Gnade kann man nicht auf Vorrat speichern. Du kannst nicht Gnade für morgen und übermorgen nehmen. Gnade kann man nur für einen Tag, nur für heute. Du musst dir deine Gnade jeden Morgen holen. Aber aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Nicht? Ist genug da. Aber du kannst nicht dienstags kommen und Gnade für Sonntag haben wollen. Jeden Morgen musst du kommen und Gnade nehmen. Und sie wird reichen für den Tag und darüber hinaus. Okay, jetzt seid ihr dran. Ich habe jetzt meinen Part gemacht. Jetzt, ich wünsche das, dass diese Botschaft dich ein bisschen provoziert und dass sie dich ein bisschen herausfordert und sagst, oh Gott, wenn das so wahr ist, was der da vorne erzählt, dann möchte ich den nächsten Schritt machen. Dann möchte ich verändert werden. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Und das, was Frank Sinatra mal gesungen hat, I do it my way, das kann sowieso kein Lebensstil für Christen sein. Das geht sowieso nicht. Wir machen es auf seinem Weg nicht, oder es wird sowieso nichts. Halleluja. Okay, ich mache jetzt hier einen Punkt und jeder, möchte mit jedem beten, der weitergehen will. Aber jetzt könnt ihr erstmal Gott eine Antwort geben. Leise oder laut, wie du willst. Gib jetzt Gott einfach eine Antwort darauf.